Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Plötzlicher Durchbruch. Die Deutsche Bahn und die Lokführer finden eine Lösung für ihren Lohnstreit. Wir fragen, wer hat was gewonnen und wo nachgegeben? Erstaunliche Annäherung. Indiens Premier ist auf Staatsbesuch in China. Der Ton zwischen den beiden einstigen Feinden hat sich merklich verbessert. Päpstliche Umkehr. Benedikt XVI. Liest eine Messe mit dem Rücken zum Volk. Alltägliche Gewalt. In Afghanistan sterben bei einem Anschlag 10 Polizisten und 2 Friedenssoldaten. Und die Schlagzeile zum Lauberhorn. Same procedure as last year. Miller gewinnt vor Güsch. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Georg Auftermauer.
In Deutschland haben sich die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn auf einen Kompromiss geeinigt. Demnach sollen die Lokführer unter anderem 11% mehr Lohn erhalten. Es seien zwar noch nicht alle Probleme gelöst, hieß es von beiden Konfliktparteien, aber mit 99%iger Sicherheit wird es jetzt keine weiteren Streiks mehr geben. Auslandredaktor Franco Battel.
10 Monate hat der Streit gedauert und wegen der zahlreichen Streiks waren Millionen von Reisenden davon betroffen. Der Güterverkehr stand teilweise still. Nun hat die Deutsche Bahn den Lokomotivführern wie gewünscht einen eigenen Tarifvertrag zugestanden und will die Löhne gestaffelt erhöhen. Bis in einem Jahr sollen die Lokomotivführer im Durchschnitt 11% mehr Lohn erhalten. Außerdem müssen sie nur noch 40 Stunden pro Woche arbeiten, eine Stunde weniger als bisher. Und schließlich wird ihnen der Kompromiss mit einer Einmalzahlung von 800 Euro versüßt. Ursprünglich hatten die Lokomotivführer 31% mehr Lohn verlangt. Eine Maximalforderung, auf welche die Bahn zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd eingehen wollte. Jetzt sind es 11% geworden, trotzdem sprach die Gewerkschaft von einem guten Abschluss. Die Deutsche Bahn wiederum erklärte, mit dem Kompromiss sei die Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren zwar überschritten, trotzdem sei man erleichtert.
Der indische Ministerpräsident Singh ist zu einem 3-tägigen Besuch in China eingetroffen. Er wird unter anderem mit dem chinesischen Staatspräsidenten Hu Jintao und Ministerpräsident Wen Jiabao zusammentreffen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Verbesserung der angespannten politischen Beziehungen zwischen den beiden aufstrebenden asiatischen Schwellenländern. Ungeachtet ihrer guten Handelsbeziehungen wird das bilaterale Verhältnis von politischen Konflikten getrübt. So streiten sich beide Staaten immer noch über den gemeinsamen Grenzverlauf. Außerdem unterhält China enge Kontakte zu Indiens Erzrivalen Pakistan. In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben mehrere 10.000 Anhänger der Opposition gegen Präsident Saakaschwili demonstriert. Oppositionschef Gatschatschilaste sagte, Saakaschwili sei wohl am 5. Januar zum Präsidenten ausgerufen worden, doch werde er das Land nicht lange führen können. Die Opposition müsse jetzt zusammenhalten, dann werde sie auch einen zweiten Wahlgang durchsetzen können. Internationale Wahlbeobachter hatten generell von einem korrekten Wahlverfahren gesprochen. Die Opposition wirft dem Präsidenten Wahlfälschung vor. Der südafrikanische Polizeichef Jackie Selebi ist als Interpol-Präsident zurückgetreten. Selebi habe seinen Schritt damit begründet, dass er Schaden von Interpol abwenden wolle, teilte die internationale Polizeiorganisation mit. Der südafrikanische Präsident Mbeki hatte Selebi gestern beurlaubt, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Bestechlichkeit, Betrugs, Geldwäsche und Bandenkriminalität gegen den Polizeichef angekündigt hatte. Selebi soll demnach von einem befreundeten und verurteilten Drogenschmuggler geschmiert worden sein. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Papst Benedikt XVI. Hat in der Sixtinischen Kapelle eine Messe mit dem Rücken zum Volk gelesen, der Liturgie, wie sie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebräuchlich war. Ein Sprecher des Vatikans betonte, die Messe sei auf Italienisch und nicht auf Lateinisch gehalten worden. Letztes Jahr hatte Papst Benedikt entschieden, dass die Messe wieder nach dem sogenannten tridentinischen Rhythmus zelebriert werden dürfe, mit dem Rücken zum Volk und auf Lateinisch. Dieser Entscheid war von konservativ orientierten Anhängern der römisch-katholischen Kirche begrüßt worden. In die Frage, wo in der Schweiz die Armeewaffen gelagert werden, kommt möglicherweise Bewegung. Wie der neue Armeechef Roland Neff gegenüber dem Sonntagsblick und Le Matin Dimanche sagte, muss die Dienstwaffe der Armee nicht unbedingt zu Hause stehen. Wichtig sei, dass die Waffe schnell verfügbar sei. Einerseits für den WK, andererseits um das Obligatorische zu schießen. Auf welche Art dies geschieht, ist für Armeechef Neff weniger wichtig. Bodi Miller ist Sieger der Abfahrt am Lauberhorn. Der Schweizer Didier Küsch fuhr auf den zweiten Platz. Und auf Platz 3 kam der Kanadier Manuel Osborne Paradis. Aus Wengen Bernhard Scher.
Bodi Miller und Didier Küsch haben die hohen Erwartungen erfüllt. Beide lieferten sich ein Duell auf der allerhöchsten Ebene. Genau wie vor einem Jahr. Und Miller gewann schließlich mit dem gleichen Vorsprung wie 2007. Für Didier Küsch ist der heutige zweite Rang so viel wert wie ein Podestplatz an einer Weltmeisterschaft oder bei den Olympischen Spielen.
Ja, eine Medaille, ein grosses Alles. Natürlich, ein Sieg wäre schön gewesen. Sehr schön sogar hier daheim. Vor so einem Publikum, mit so einer Kulisse. Trotzdem bin ich froh, dass ich im Ziel bin, dass ich gesund bin und dass ich weiterkämpfen kann. Und dass ich zweit war.
Außer Didier Küsch haben die Schweizer enttäuscht. Ambrosi Hoffmann als Zwölfter, der zweitbeste Schweizer, ist zu wenig. Hinter Küsch klafft eine große Lücke. Neben dem Sieger Bodi Miller gab es heute noch andere Gewinner, die Organisatoren. Dass die Abfahrt auf heute verschoben und der Slalom auf gestern vorgezogen wurde, erwies sich als richtig. OK-Präsident Viktor Gertsch.
Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant oder umgeplant haben. Ohne Unfallheit, bei den allerbesten Wetter- und Schneeverhältnissen.
Die Abfahrt heute wurde von 21'000 Zuschauern besucht. Beim Slalom gestern waren 10'000 zugegen.
Und die weiteren Sportereignisse des heutigen Tages fasst Urs Wittmer zusammen.
Wir bleiben zuerst beim Ski. Die Bündnerin Sandra Cini erkämpfte sich im Weltcup-Slalom von Maribor den 6. Platz. So gut war die Schweizerin in ihrer Karriere noch nie klassiert. Stark fuhr auch Aita Camastral, die als 11. ihr bestes Ergebnis egalisierte. Aline Bonjour ergatterte als 19. auch noch Weltcup-Punkte. Den Sieg holte sich die Österreicherin Nicole Hosp. Unihockey, die Frauen von Dietlikon haben ihren Europacup-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Die Zürcherinnen gewannen am Finalturnier in Finnland wie im Vorjahr gegen ein schwedisches Team, diesmal 3:2 nach Penaltyschießen. Snowboard-Bordercross-Olympiasiegerin Tanja Frieden hat nach überstandener Borreliose-Krankheit im Weltcup ein starkes Comeback gegeben. Die 31-jährige Turnerin belegte im österreichischen Bad Gastein den 3. Rang hinter der Amerikanerin Lindsay Jacobellis und der Schweizer Teamkollegin Melly Francon.
Zunächst die Geschichte einer schwierigen Geburt. Wie kam es in Deutschland zur Einigung bei der Bahn? Und was bedeutet sie für das Verhältnis der Sozialpartner überhaupt? Dann, wenn zwei sich nicht mehr streiten, könnte der dritte sich freuen. China und Indien nähern sich an, die USA könnten davon profitieren. Go West, young man and woman. Australien erlebt einen einzigartigen Rohstoffboom. Gefragt sind vor allem MineurInnen. Sie haben die Hippies gesehen in Kabul, die Sowjets und die Taliban. Erinnerungen eines alten Schweizer Forscherpaars aus 40 Jahren Reisen nach Afghanistan. Und Kenias düsterste Tage. Die Unruhen sind nicht nur Protest gegen Wahlbetrug, sie decken eine Krise auf, die schon lange schwelt. Dazu die Sendung International gleich im Anschluss an dieses Echo um 18.30 Uhr. Noch vor kurzem sah es nach weiteren Streiks aus auf deutschen Schienen. Doch quasi über Nacht haben sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn in monatelangen Lohnstreit geeinigt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die Parteien redeten nach der Einigung von einer unglaublich schwierigen Geburt. Im DRS-Studio in Berlin sitzt jetzt unsere Korrespondentin dort, Ursula Hürzeler. Was hat zu diesem plötzlichen Durchbruch geführt?
Ich glaube, die Zeit war einfach reif. Die Bahnkunden, die zum Großteil ja die Lokführer unterstützten, hatten allmählich genug von den ständigen Streiks oder Streikdrohungen. Und auch die Regierung vorab, Verkehrsminister Tiefensee, machte gehörig Druck. Für die meisten Leute war es nämlich schlicht nicht mehr nachvollziehbar, worum es bei diesem erbitterten Machtkampf eigentlich ging. Schon deshalb mussten sich beide Seiten endlich einigen. Und mit dem jetzigen Deal, denke ich, können sowohl Bahnchef Medorn als auch Gewerkschaftschef Schell ihr Gesicht einigermaßen wahren.
Wer hat denn wo gewonnen und wer was verloren?
Ja, zunächst natürlich die Bahnkundinnen und Kunden, die haben gewonnen. Sie haben jetzt wieder Planungssicherheit. Aber Sie meinen ja wahrscheinlich die Sozialpartner. Da können sich beide Seiten ein Stück weit loben, denn beide haben etwas nachgegeben. Die Bahn, indem sie der Gewerkschaft einen eigenen Gesamtarbeitsvertrag für die Lokführer zugestand, etwas, was sie ja nie wollte. Und auf der anderen Seite die Gewerkschaft, indem sie ihre Lohnforderungen von ursprünglich von rund 30 auf 11% gesenkt hat. Unter dem Strich sehe ich allerdings die Lokführergewerkschaft als Siegerin, denn sie hat es als kleine Organisation geschafft, die mächtige Bahn AG zu Konzessionen zu zwingen, die die beiden anderen, die weit größeren Transportgewerkschaften nicht erreicht haben. Zweifellos wird das der Lokführergewerkschaft viele neue Mitglieder bringen.
Man redet von Durchbruch und doch sagt GDL-Chef Schell, neue Streiks seien mit 99%iger Sicherheit ausgeschlossen. Also ist diese Einigung vielleicht doch noch nicht ganz sicher. Warum das?
Ja, das ist so eine Art kleines Hintertürchen, das sich Manfred Schell da offen hält. Und das ist vielleicht gar nicht ungeschickt, denn in den letzten Wochen sah es ja oft so aus, als ob ein Durchbruch bevorstünde und dann war es dann doch nicht so. Aber allzu ernst, glaube ich, muss man dieses 1% wohl kaum mehr nehmen. Nur definitiv weiß man das erst am 31. Januar. So lange soll nämlich noch verhandelt werden. Erst dann ist der neue Gesamtarbeitsvertrag unterschriftsreif.
Die GDL war sehr hartnäckig in diesen 10 Monaten des Streits und das scheint sich gelohnt zu haben. Sie steht, wie wir gehört haben, eher als Siegerin da. Inwiefern ist das ein Signal an andere Gewerkschaften in anderen Branchen, halt auch zu streiken?
Ja, ein Stück weit wird das sicher die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beflügeln. Denn viele haben in den letzten Jahren in Deutschland Reallohnverluste in Kauf genommen. Nun, da der Aufschwung da ist, wenn auch nur noch abgeschwächt, fordern sie natürlich auch ein Stück des Kuchens. Als nächstes sind das zum Beispiel die Beamten und die Angestellten des öffentlichen Dienstes. Dort kann man ja nicht unbeschränkt streiken, das heißt Beamte können nicht streiken, aber die Angestellten sehr wohl. Und die verlangen 8% und haben bereits signalisiert, dass sie für ihre Forderungen auch richtig stark auf die Barrikaden gehen würden. Also man kann sagen, es ist sicher ein Signal dafür, dass es sich lohnt zu kämpfen und manche, als nächste eben die Beamten und die Angestellten des öffentlichen Dienstes, werden das nutzen und das werden die Arbeitgeber, in diesem Falle der Bund und die Kommunen, auch zu spüren bekommen.
Besten Dank, Ursula Hürzeler. Das war unsere Deutschland-Korrespondentin zur Einigung im Lohnstreit bei der Bahn. Wenn zwei Riesen aufeinander losgehen, kann es gefährlich werden. Genau das drohte noch vor wenigen Jahren zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. China und Indien standen wegen Grenzstreitigkeiten am Rande kriegerischer Auseinandersetzungen. Das Verhältnis der beiden war ein halbes Jahrhundert lang geprägt von Misstrauen und Ablehnung. Heute ist Indiens Ministerpräsident Manmohan Singh zu einem 3-tägigen Besuch in China eingetroffen und auf einmal sind ausgesprochen freundschaftliche Töne zu hören. Fredrik Steiger berichtet.
1962 hatten sich China und Indien einen zwar kurzen, aber blutigen Grenzkrieg im Himalaya geliefert. Und noch bis vor wenigen Jahren musste ständig mit dem Ausbruch neuer Feindseligkeiten gerechnet werden. Inzwischen wird wegen nach wie vor bestehender Grenzstreitigkeiten nicht mehr gekämpft, sondern verhandelt. Die beiden früheren Feinde seien einander erstaunlich näher gekommen, meint der am Genfer Institut des Hautes Études Internationales lehrende chinesische Professor Lang Xingxiang. Man erlebe heute die beste Phase in den indisch-chinesischen Beziehungen seit der Zeit vor dem Krieg von 1962. Und auch der Inderpal Sidhu vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik erwartet einen ausgesprochen freundschaftlichen China-Besuch von Premierminister Manmohan Singh, dem ersten eines indischen Regierungschefs seit 5 Jahren.
Part of a trend towards improved relations between the two countries.
Der Besuch sei Teil einer Entwicklung zu verbesserten Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Während des Kalten Krieges war Indien ein Alliierter der Sowjetunion, während China den indischen Erzfeind Pakistan massiv unterstützte und Moskaus Macht einzudämmen versuchte. Professor Xiang.
Cold War is over and there is no strategic rivalry between China and India anymore.
Doch seit dem Ende des Kalten Krieges gäbe es keine strategische Rivalität mehr zwischen Delhi und Peking, weswegen eben erst im Dezember sogar die ersten gemeinsamen Militärmanöver stattfanden. Doch auch die wirtschaftliche Rivalität sei weniger gravierend als bisweilen im Westen vermutet. Gewiss, so Lang Xingxiang, seien die beiden Länder Konkurrenten, etwa im Kampf um Öl, Gas und mineralische Bodenschätze. Aber auf anderen Gebieten ergänze man sich. China und Indien besetzen unterschiedliche Märkte. China sei stark bei einfachen Massenwaren. Indien setze auf technologisch anspruchsvollere Produkte im Elektronik- oder Computerbereich. Und entschärft hat sich auch der ideologische Zwist. Indien sieht nicht länger die Demokratie als alleinige Voraussetzung für wirtschaftliche Dynamik. China nicht länger den staatlichen Dirigismus als einziges Rezept. Eine Rolle bei der jüngsten Annäherung spielen aber auch Vorbehalte gegenüber der amerikanischen Dominanz in Asien. Den Beginn einer anti-amerikanischen Allianz zwischen China und Indien sieht der indische Wissenschaftler Pal Sidhu allerdings nicht. Dafür bestünden zwischen den beiden Mächten noch zu viele Differenzen, auch wenn sie derzeit auf kleinem Feuer gehalten würden. Und auch sein Kollege Lang Xingxiang sieht zwar den US-Einfluss in Asien schrumpfen, doch die Alternative sei nicht ein indisch-chinesisches Bündnis. Am meisten Sinn ergäbe eine neue Dreiecksbeziehung Peking-Delhi-Washington. Sie brächte Asien am meisten Stabilität. Sicher ist, dass dieses Thema beim jetzigen Gipfeltreffen eine Rolle spielt.
Wie macht man so richtig Kohle? Ganz einfach, aus Kohle. Das jedenfalls macht derzeit Australien vor. Dank dem Rohstoffhunger des boomenden China erlebt die australische Bergbauindustrie einen in der Geschichte einzigartigen Aufschwung und verdient sehr viel Geld. Nicht nur Kohle, auch Eisenerz, Kupfer und Nickel tragen dazu bei. Kaum aus dem Boden sind die Schätze auf einem Schiff nach China. Aus Australien der Bericht von Urs Welterlin.
In Westaustralien, dem größten Bundesstaat des Landes, ist alles gigantisch. Jedenfalls alles, was mit Bergbau zu tun hat. Mount Waleback etwa, die größte Tagebau-Eisenerzmine der Welt. 1,5 Kilometer breit und 5,5 Kilometer lang ist dieses gigantische Loch im Boden der roten Pilbara-Wüste. 100 Millionen Tonnen Eisenerz werden pro Jahr hier abgebaut, der Grundstoff für die Stahlherstellung. Bald sollen es deutlich mehr sein. Nicht nur in Mount Waleback, auch in anderen Minen wird ausgebaut. Aber Millionen Dollar investieren die großen Bergbaukonzerne wie BHP Billiton und Rio Tinto in neue Anlagen und in die Erschließung weiterer Erzkörper. Australien kommt nicht nach mit Graben. Nur Stunden nachdem das Erz von riesigen Baggern aus dem Boden geholt wurde, ist es per Bahn auf dem Weg an die Küste zur Verfrachtung auf Schiffe nach China. Auch auf der Schiene wird nicht klein gefahren. Ein Erzzug hat im Durchschnitt 350 Anhänger und ist 2,4 Kilometer lang. Kühe, die sich gelegentlich auf die Schiene verirren, haben keine Chance. Der Bremsweg des Zuges ist 3 Kilometer. In wenigen Jahren hat sich China zum wichtigsten Abnehmer australischer Rohstoffe entwickelt. Ging früher der Großteil der Ressourcen nach Japan und Korea, kämpft heute China um jedes Kilo Eisenerz, Kohle, Kupfer und Nickel. Es muss den Bedarf einer nahezu unersättlichen Industrie nach diesen Bausteinen des wirtschaftlichen Wachstums stillen. Wie lange dieser Boom wohl anhalten wird, darüber macht sich in Australien kaum jemand Gedanken. Die meisten Experten rechnen noch mit mindestens einem Jahrzehnt Aufschwung. Doch ganz ohne Schattenseiten ist die Entwicklung nicht. Immer mehr Unternehmen im Osten des Landes klagen nämlich, dass sie immer mehr Arbeitnehmer an den Westen verlieren. Diese kündigen nämlich, um in den Minen zu arbeiten. Erstaunen muss das nicht. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist so groß, dass die Bezahlung weit über dem Durchschnitt liegt. Selbst Ungelernte können mit 80.000 Franken anfangen und immer mehr tun es. Wir stellen jeden ein, solange er gehen kann und nicht blind ist, sagt ein Minenmanager. Jeden und jede. Vor allem Frauen sind nämlich gesucht in den Minen. Vor allem als Lastwagenfahrerinnen. Denn sie gehen mit den Maschinen sanfter um als ihre männlichen, testosterongeladenen Kollegen. Und das rechnet sich. denn Materialverschleiß und Treibstoffverbrauch sind enorm, wenn man zu hart auf die Pedale dieser Monster tritt. In Mount Whaleback sind die Lastwagen so groß wie Einfamilienhäuser. Mit Eisenerz beladen sind sie schwerer als ein voller Jumbojet. Die Räder alleine sind 3,3 Meter hoch und wiegen 5 Tonnen. Da hat man, oder Frau, mal lieber keinen Platten.
Der Bericht von Urs Welterlin. Anschläge der Taliban gehören in Afghanistan dieser Tage wieder zum Alltag. Auch heute kamen im Süden des Landes bei einem Anschlag 10 Polizisten und 2 niederländische Friedenssoldaten ums Leben. Dabei galt Afghanistan lange, anders als der Irak, als Erfolgsgeschichte. Die Taliban schienen endgültig vertrieben. Mit internationaler Hilfe wurden Strukturen eines demokratischen Staates aufgebaut. Doch der Enthusiasmus war offensichtlich verfrüht. Wie dramatisch ist die Situation? Zwei, die das besonders gut einschätzen können, sind die beiden Schweizer Ethnologen Pierre und Micheline Saint-Livre. Judith Huber hat mit ihnen gesprochen.
Sie haben Afghanistan bereist, erforscht, erlebt, mehr als 40 Jahre lang. Das Ethnologen-Ehepaar lebte und arbeitete schon in den 60er Jahren in Kabul, als Afghanistan noch ein abgeschottetes Land war. Und Kabul eine typisch zentralasiatische Stadt mit alten Gebäuden und Kamelen auf den Straßen und keine Drittweltmetropole wie heute, erzählt Pierre Saint-Livre.
Kabul donnait l'impression d'être une ville un petit peu qui correspondait au mythe de l'Asie centrale, d'un pays de caravane, de mille et une nuits. C'était une ville avec de vieux.
Dann kamen die Hippies und erste Vorboten der Moderne und 1979 der Einmarsch der Sowjets. Millionen Afghaninnen und Afghanen flüchteten in die Nachbarländer Iran und Pakistan. Pierre und Micheline Saint-Livre reisten in die Flüchtlingslager, um dort die Identität einer Nation im Exil zu studieren. Später dann erlebten sie die Taliban in Kabul und das Afghanistan danach. Und heute? Die aktuelle Lage sei alarmierend, sagt Pierre Saint-Livre, der 74-jährige ehemalige Direktor des Ethnologischen Instituts der Universität Neuenburg.
Effectivement, tous les indicateurs sont au rouge. La progression des Talibans, la progression de leur infiltration.
Die Taliban seien auf dem Vormarsch, auch in Provinzen, wo sie vorher nicht präsent gewesen seien, so etwa im Norden. Und ihre Anhängerschaft beschränke sich nicht mehr auf die Volksgruppe der Paschtunen. Auch Usbeken beispielsweise hätten sich ihnen angeschlossen. Angriffe und Attentate hätten zugenommen. Die Lage sei ziemlich düster.
De même, le nombre d'attaques ou d'attentats a augmenté. C'est vrai que le tableau est assez noir.
Aus Enttäuschung über die Regierung Karzai habe sich ein Teil der Bevölkerung den Taliban angeschlossen. Die Regierung wäre als schwach und korrupt erlebt. Mit einem baldigen Einmarsch der Taliban in Kabul allerdings, wie ihn gewisse Experten voraussagen, rechnet Pierre Saint-Livre nicht.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que les Talibans vont prendre demain ou après-demain le pouvoir, parce que
ein Attentat am Straßenrand zu verüben sei etwas anderes, als die Macht in Kabul zu übernehmen. Auch wenn der Einfluss der Taliban wachse, bei diesem Krieg seien die Mittel ungleich verteilt. Es sei ein asymmetrischer Krieg. Und was man nicht vergessen dürfe, es gebe noch andere bewaffnete Kräfte, die Warlords etwa, die nach wie vor einflussreich seien und über schlagkräftige Waffen verfügten. Eine sehr unübersichtliche Situation also. Micheline und Pierre Saint-Livre haben in den 80er und 90er Jahren die Lage der afghanischen Flüchtlinge in Pakistan erforscht. Bereits damals hätten ausländische Helfer Fehler gemacht, die sich heute in Afghanistan wiederholten, sagt Micheline Saint-Livre. Dazu gehörten schlechte Koordination und Konkurrenz untereinander.
Il y a une concurrence qui se fait et il n'y a pas de coordination. Donc là, probablement, il y a déjà un premier défaut.
Mit Bitterkeit stellten die Afghanen außerdem fest, dass ein großer Teil des Geldes für den Wiederaufbau in die Infrastruktur der internationalen Organisationen und Hilfswerke fließe. Und die Afghanen hätten sich daran gewöhnt, dass man ihnen helfe, obwohl sie in vielen Fällen sehr wohl in der Lage wären, sich selbst zu helfen.
Les Afghans ont pris un peu l'habitude qu'on leur donne, même si eux-mêmes sont capables de faire un très très gros effort.
Diese Erwartungshaltung sei durch das Versprechen, das Land wieder aufzubauen, nur noch verstärkt worden. Kein Wunder, dass ich nun Enttäuschung breit mache. Obwohl sich tatsächlich viel getan habe, Straßen gebaut, Schulen, Brücken und Spitäler errichtet worden seien. Allerdings sei die internationale Hilfe zu relativieren, sagt Micheline Saint-Livre. Denn was die Afghanen aus der Diaspora ihren Landsleuten zukommen ließen, sei viel bedeutender als die Summen der internationalen humanitären Hilfe.
L'aide qui est apportée par les Afghans de l'extérieur est quelque chose d'absolument énorme.
Jährlich sind es rund 2 Milliarden Dollar, die Exil-Afghanen ihren Familien im Land zukommen lassen. Es ist das Geld, das den Menschen hilft, den Alltag zu bewältigen. Und vielleicht sei, so Micheline Saint-Livre, vielleicht sei in diesem Licht betrachtet die internationale Hilfe gar nicht immer so zwingend notwendig. So oder so, die Rolle der Diaspora und die Rolle der zurückgekehrten Flüchtlinge dürfe nicht unterschätzt werden. Die Rückkehrer kommen mit neuen Erfahrungen und Wissen nach Afghanistan und mit Geld, das sie investieren. Das führt zu einem Bewusstseinswandel, auch und vor allem bei den Frauen.
Elles ont pris conscience de leur rôle, c'est ça aussi. Énormément de femmes ont été réfugiées en Iran, où elles ont vu ce que même dans une société islamique les femmes.
Viele Frauen waren als Flüchtlinge im Iran und haben dort gesehen, was für eine Frau sogar in einer islamischen Gesellschaft möglich ist. Oder sie waren in Pakistan und sie haben eine innere Kraft gewonnen. Sie kommen als andere Menschen zurück. Das könne man ihnen nicht mehr nehmen.
De sorte que elles ne sont pas rentrées au pays comme elles étaient quand elles en sont parties, et ça on peut plus revenir en arrière.
Und Pierre und Micheline Saint-Livre, reisen auch sie wieder nach Afghanistan? Sie könnten sich das gut vorstellen. Müde seien sie noch lange nicht. Und wenn die Arbeit fasziniere, dann ertrage man vieles, sagt Pierre Saint-Livre.
Lorsque le travail nous passionne, on supporte pas mal de choses.
Aber einfach nur so hinfahren, das wollen sie nicht. Sie müssten schon einen Auftrag haben, eine Arbeit, eine Mission. Ebenso wie bei all ihren früheren Reisen nach Afghanistan.
Eindrücke aus zahlreichen Reisen durch Afghanistan. Judith Huber hat mit dem Ethnologenpaar Pierre und Micheline Saint-Livre gesprochen. Das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Thomas Könzi. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.